Haltet die Formation, den Titel habe ich gewählt für heute Morgen. Es geht um die Einheit der Gemeinde Jesu. Ich habe zum Einstieg heute ein bisschen steiles Beispiel. Also ihr müsst mir jetzt einen Augenblick folgen. Also wir kommen da noch an, wo ich heute hin will. Ne? Also ihr haltet durch. Ich finde Schwärme unglaublich faszinierend. Ich weiß noch, dass ich als kleines Kind, ich komme ja aus einer Obstanbauregion vor den Toren Hamburgs, dass ich immer die Stare am Himmel beobachtet habe, wie die in unfassbarer Zahl und in fantastischen Formationen über den Himmel geflogen sind. Also die Bauern fanden das schrecklich, weil die Biester fraßen die Kirschen weg. Aber ich als Junge fand das irgendwie faszinierend. Schwärme in der Natur kommen ja häufiger vor. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Ich glaube, das sind Heringe, Heringschwärme. Wenn man das beobachtet, dann fragt man sich, wie funktioniert das eigentlich? Also wie klappt das, dass diese Tiere so miteinander agieren und funktionieren, dass sie wirken wie ein einziger Organismus? Wie ist das möglich? Und kann das vielleicht auch ein Vorbild für uns sein, für die Einheit der Gemeinde? Ist ein ungewohnter Vergleich. Ne? Manchmal empfinden wir diese Form von Schwarmverhalten eher als eine Gefahr und Christen sollen ja gegen den Strom schwimmen. Aber dieses Bild, das hat etwas. Und deswegen habe ich mal so ein bisschen recherchiert und geguckt, warum machen Tiere das eigentlich? Das kann man sich vielleicht noch ausrechnen. Ne? Man ist erfolgreicher bei der Nahrungssuche, man kann sich vor Feinden schützen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Man muss nur zwei Dinge wissen. Das eine ist, Fische zum Beispiel halten sich an zwei einfache Regeln. Erste Regel, folge dem Fisch vor dir. Zweite Regel, halte die Geschwindigkeit des Fisches neben dir. Das ist ganz einfach. Zwei einfache Prinzipien, das kann sogar ein Fisch, da muss man keine Physik für studiert haben oder irgendwie sowas. Ne? Also so agieren die Tiere miteinander. Das erklärt aber noch nicht, wie sie sich bewegen. Und dazu muss man Folgendes wissen. Es ist so, und zwar, wenn eine bestimmte Richtung von einem Führungstier eingeschlagen wird, muss jedes nachfolgende Individuum entscheiden, ob es folgt. Wenn 5% der Masse der Einzeltiere entscheiden, dass sie mitgehen, dann folgen alle. Das ist die Reaktionsschwelle. Und das fand ich hochinteressant. Ich habe da noch ein bisschen nachgelesen. Das hat noch viele kleinere wissenswerte Dinge, die erspare ich euch jetzt mal. Aber solche Reaktionsschwellen, die gibt es ja auch bei Menschen. Ich habe von Verhaltensforschern gelesen, die untersuchen, wie Menschen sich in Paniksituationen verhalten. Ein Stadion wurde voll mit Menschen gepackt. 5 Leute in dieser riesigen Masse von Menschen waren die Führer. Aber das wussten die beteiligten Personen nicht. Und tatsächlich wurde durch das Verhalten sehr schnell eine Bewegung hergestellt und die Menschen haben genau richtig gehandelt. Also Schwarmverhalten. Aber das gibt es in noch viel einfacheren Sachen. Ist euch mal aufgefallen, dass ihr alle ziemlich ähnlich gekleidet seid? So interessant, oder? Wieso ziehen wir alle eigentlich dasselbe an? Hose und dann diese Art von Hemden und so. Das Schwarmverhalten. Wir gehören auch zu einem Schwarm. Und wir machen das genauso, wie es uns der Zeitgeist sagt. Wir tuckern da alle hinterher. Interessant, oder? Oder wie wir sprechen. Also die deutsche Sprache, die Entwicklung der Sprache hat genau mit solchen Dingen zu tun. Nämlich Sprache verändert sich, sie wandelt sich, sie wird beeinflusst von anderen Sprachräumen, bei uns im Moment sehr stark, zum Beispiel vom Englischen. Und so verändert sich Sprache und dafür gibt es klare Prinzipien. Das hat genau mit diesen Dingen zu tun. Ich könnte euch auch viele Beispiele aus dem gesellschaftlichen Diskurs nennen. Wir alle kennen das Wort Political Correctness, ne? Also politisch richtig über Sachverhalte zu reden. Das habt ihr alle angelernt durch die Schule und durch zu Hause, was man in der Öffentlichkeit wie sagen kann. Also wir merken, da ist sehr viel Vergleichbares für uns dabei. Und wir stehen erst am Anfang eines ganz neuen Zeitalters, wo Schwarmverhalten untersucht bei den Menschen eine große Rolle spielen wird. Noch nie konnte man das so gut als in Zeiten von WhatsApp und von Facebook und von Twitter. Und darin liegt auch die Gefahr, die Beeinflussbarkeit von Menschen. Und deswegen, wenn ich heute mit dem Thema über das Thema Einheit in der Gemeinde spreche, könntet ihr sagen, ganz im Gegenteil, eigentlich passt das doch gar nicht, weil wir Christen sollen doch was sein? Wir sollen doch ein lebendiger Fisch sein, Kinderstunde, ne? Wird vielleicht heute Morgen gesungen. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme gegen den Strom. Und da ist auch was Wahres dran. Und trotzdem habe ich gedacht, bevor wir über das gegen den Strom reden, denken wir heute mal kurz nach über das mit dem Strom, mit dem richtigen Strom schwimmen. Und deswegen folgt mal mir und Paulus heute Morgen oder andersrum Paulus und mir. Epheser 4, 4 bis 6. Dort wird über das Schwarmverhalten, ein gutes Schwarmverhalten in der Gemeinde geredet, über unsere Grundlagen. In Epheser 4, 4 bis 6 heißt es, ein Leib und ein Geist, das ist die Gemeinde. Wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Also diese Stelle hat tatsächlich mit Schwarmverhalten zu tun. Wir alle gehören diesem Schwarm an, die wir Nachfolger von Jesus Christus sind. Und ich möchte euch mal einige dieser prägenden Kräfte noch mal so aus diesem Text herausgreifen. Die sind für uns wichtig, dass wir uns daran noch mal erinnern. Das erste oder die erste prägende Kraft, von der hier die Rede ist, ist die prägende Wirkung unserer Herkunft. Es ist hier die Rede von dem einen Leib, dem einen Glauben, der einen Taufe, dem einen Vater, den wir gemeinsam haben. Ich möchte euch den Ort nennen, wo die Gründung der Gemeinde Jesu stattgefunden hat und von der aus bis heute eine große Kraft ausgeht, die die Christen zu einer Einheit werden lässt. Dieser Ort heißt Golgatha. Das ist der Ort, wo alles seinen Anfang nahm. Die Liebe Gottes hat uns oder hat dich, wenn du Jesus Christus begegnet bist, hat uns alle wie in einem Sog, hat uns die Liebe nach Golgatha gezogen. Und dort wurden wir in eine neue Gemeinschaft hineingeboren, befreit von der Macht der Sünde, wertgeachtet von Gott, gefunden, erneuert, in eine neue Existenz berufen. Das ist das Revolutionäre eigentlich von Gemeinde, dass Leute, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, die unmöglich konform laufen können, das können wir Menschen nämlich nicht. Bei uns driftet eigentlich alles auseinander. Aber auf Golgatha ist ein Strom ins Leben gerufen worden, der Strom der Liebe und der Gnade. Und der erste Fisch, der das für uns geleistet hat, das war Jesus. Der hat das getan. Und weil er mit so einer Kraft und Gewalt auf Golgatha die Mächte der Liebe wachgerufen hat und ausgerufen hat, deswegen sind so viele mitgerissen worden. Und dazu gehören wir. Das sind wir. Wir haben eine Herkunft. Wir haben einen Vater, so sagt es Paulus hier. Wir sind alle eins aufgrund dieses einen Ereignisses. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder, auch wenn wir in Konflikten sind, Rechthaberei, wenn es um Diskussionen geht, in denen wir uns manchmal verlieren, wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass der Grund unserer Einheit Christus ist. Ich glaube, man kann sogar sagen, wir werden immer so stark eins sein als Gemeinde, wie der eine, nämlich Jesus Christus, in unserer Mitte gegenwärtig ist. Wenn du Christus rausnimmst da, und wenn du denkst, wir sind alle eins, weil wir uns so lieb haben, dann verschwindet alles und löst sich in Wohlgefallen auf. Das ist total wichtig. Christus muss in der Mitte sein. Durch ihn sind wir auf Golgatha zu einem riesigen Organismus geworden. Deswegen schreibt Paulus, ihr seid ein Leib. Ne? Vor ein paar Wochen hatten wir Michael hier, der uns beim Generationengottesdienst erklärt hat, wie viele verschiedene Teile so ein Leib hat. Ja, alle verschieden. Aber ein Leib allein durch Jesus Christus. Denn wir sind seine Arme, wir sind seine Beine, seine Hände. In dieser Welt, in diesen Zustand wurden wir sozusagen hineingeboren. Das ist das Erste, was unsere Einheit bewirkt. Das Zweite ist die Antriebskraft des Heiligen Geistes. Bei den Fischen oder bei anderen Tieren, da ist es so, dass viele Prozesse auch chemisch gesteuert werden. Ich habe jetzt von Ameisen gelesen. Sobald im Ameisenbau eine bestimmte Temperatur überschritten wird, bringen die automatisch, das haben sie in ihrer DNA, ihre Eier, also die Brut, eine Etage tiefer. Das machen die automatisch. Da steht keiner mit dem Megafon und sagt, so, jetzt aber mal schnell. Sondern das machen die automatisch. So etwas gibt es in der Gemeinde Jesu nicht, möchte man sagen. Doch gibt es schon. Und darauf weist Paulus hier auch nochmal hin. Er sagt, es geht um den einen Geist. In Galater 5 werden uns die Auswirkungen dieses einen Geistes genannt. Ich lese euch das nochmal vor, Galater 5, 22. Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Tatsächlich gibt es also so einen Klebstoff, der uns zusammenhält, und das ist die Frucht des Geistes. Ich habe das schon manchmal von hier vorne gesagt, das, was man bei dieser Bibelstelle immer im Hinterkopf behalten muss, es geht nicht darum, dass einzelne von uns eine dieser Früchte haben. Einer ist mal besonnen und der andere mal freundlich, sondern diese eine Frucht wirkt im Leben aller Christen. Dort, wo du zu Jesus Christus gehörst, soll eine Transformation deines Charakters stattfinden. Und das ist hier von Paulus gemeint. Das verbindet uns. Wir sind eine Einheit durch den Geist Gottes. Aber jetzt höre ich in deinem Hinterstübchen, und bei mir kommt das ja auch sofort die Frage, aber warum gibt es denn dann so viele unterschiedliche Ansichten? Ja, das ist ja so. Und gerade auch in der Gemeinde Jesu, wir sind davon nicht verschont, dass es wirklich viele unterschiedliche Positionen gibt, man so unterschiedlicher Meinung sein kann. Heute ist Kommunalwahl unten im Keller. Jeder von uns wird, oder wir werden unterschiedlich wählen. Davon bin ich überzeugt. Die einen sagen CDU, die anderen sagen SPD, wieder andere sagen die Grünen und so weiter und so fort. Man kann unterschiedlicher Ansicht sein, obwohl man Christ ist und an unterschiedliche Lösungen glauben für eine Gesellschaft. Das ist in Ordnung. Ich nenne euch mal das Beispiel der Corona-Krise. Ich habe von vielen Kollegen in den vergangenen Monaten gehört, dass die Auseinandersetzungen und die Konfliktfelder hinter der Corona-Krise ihre Gemeinde regelrecht gespalten haben. Gott sei Dank ist es bei uns so schlimm nicht gewesen. Es gibt natürlich auch im christlichen Kontext Menschen, die besonders ängstlich sind, vielleicht aus gutem Grund, nämlich weil ihre Gesundheit, weil sie Risikopatienten sind und sie an ihre Gesundheit denken müssen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Kritiker, die sagen, was passiert da eigentlich? Hier wird unsere Versammlungsfreiheit eingeschränkt und ist das überhaupt alles sinnvoll? Und dann leben wir sowieso in Zeiten, in denen die mediale Auseinandersetzung mit solchen Themen sehr schwer geworden ist. Wer weiß noch, was Fake News sind und was nicht? So etwas beschäftigt auch Christen. Das spaltet sogar auch Christen. Ich könnte fortfahren. Theologische Auseinandersetzungen gibt es genug. Wir können über alle möglichen Dinge streiten. Wie bringen wir das überein mit unserem Schwarmkonzept, mit den Früchten des Geistes, die doch eigentlich zur Einheit führen sollen? Ich sage euch jetzt was aus meiner Erfahrung. Und zwar Folgendes. Ich glaube, dass wir einfach damit leben müssen, dass es Konflikte und Auseinandersetzungen auch mit dem Geist Gottes gibt. Es ist eine Utopie zu glauben, dass nur weil wir alle den Heiligen Geist haben, wir jetzt auch dasselbe denken und dasselbe für wahr halten, sondern sehr oft ist es so, dass der Geist Gottes uns nur Rahmenbedingungen setzt und dann müssen wir anfangen nachzudenken. Wir sind keine Fische, da ist der Unterschied zwischen uns und den Fischen. Sondern wir sind lebendige Wesen, die selber entscheiden können. Das ist eine große Gabe, die Gott uns gegeben hat. Das heißt, jetzt müssen wir uns hinsetzen in solchen Konfliktfeldern und müssen miteinander diskutieren. Aber wie? Unter den Regeln des von Galater 5 und den Prinzipien, die uns der Heilige Geist schenkt. Es ist nämlich so, wir denken oft in der Gemeinde, Konflikt ist ein Problem. Wir sagen uns, wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind, dann sind wir ganz schnell dabei, die andere Seite zu verteufeln und zu sagen, der versteht es nicht richtig. Nur ich verstehe es richtig. Aber das ist eigentlich eine falsche Art und Weise, das zu betrachten, weil nicht alles schwarz-weiß ist, sondern wir müssen uns klar machen, dass jeder Christ, wenn er vom Heiligen Geist, von Gott her argumentiert, wahrscheinlich einen wichtigen Beitrag zu leisten hat. Zwei scheinbar gegensätzliche Positionen können beide wichtig sein. Manchmal prallen auch gute Dinge aufeinander. Konflikt aus dem Lateinischen heißt übersetzt eigentlich aufeinanderprallen, konfligere. Es können auch gute Dinge aufeinanderfallen. Also aufeinanderprallen, da sind also die Kritiker und da sind die Vorsichtigen. Beide haben ein Anliegen, das nun in der Diskussion zueinander gebracht werden muss. Und wir müssen lernen als Christen, da uns dabei nicht die Köpfe einzuschlagen. Manchmal schaffen wir das nicht, ne? tut das nicht, weil dann wird der Heilige Geist uns sagen, Leute, das ist nicht richtig, sondern jetzt kommt runter, besinnt euch, keiner von uns kennt die Wahrheit, sondern jetzt müssen wir genau und klug mit Besonnenheit abwägen, wie wir weitermachen wollen. Leute, das haben wir als Gemeindeleitung in der Corona-Krise gemacht. Ich habe von einigen auch schon mal gehört aus dem Umfeld unserer Gemeinde, warum macht ihr da das mit und das ist doch alles so ungefährlich. Als Gemeindeleitung haben wir einen guten Überblick, wie unsere Gemeindemitglieder empfinden und fühlen. Und als Gemeindeleitung schauen wir auch sehr genau in die Nachrichten und gucken, was ist jetzt der richtige Weg. Und dann diskutieren wir und dann treffen wir eine Entscheidung. Und zwar einmütig, dafür bin ich so dankbar, dass das immer wieder gelingt. Und das war auch in diesem Falle so. Und das war gut und das ist gut gelungen. Und deswegen möchte ich euch das mal so sagen, lasst euch nicht aufstacheln. Wir leben gerade in Zeiten, in denen die Medien die Dinge auch sehr unglücklich rüberbringen. Also man muss alleine nur die Überschriften bei Google News oder so sich anschauen. Da wird gehypt. Da werden manchmal in die Überschriften Lügen regelrecht gepackt, nur damit sie einen Klick kriegen. Dann liest du das und das stimmte gar nicht. Das heißt, die ganze Stimmung ist aufgeheizt. Unser Land, wir hoffen nicht, dass es so wird wie in Amerika, aber unser Land ist schon in einem aufgeheizten Zustand. Und da wollen wir als Christen nicht in falscher Weise mitmachen, sondern wir möchten entgegenwirken. Wir möchten etwas Sachliches zu dieser ganzen Sache beitragen. So, nun bin ich bei dem Punkt ein bisschen weggekommen. Macht nichts. Wir haben noch den dritten und den vierten mal ein bisschen kürzer. Weil das so wichtig ist, dass wir Christen Fokus behalten, kommt Paulus, als hätte er es gewusst, auf die Kraft eines gemeinsamen Zieles zu sprechen, nämlich auf unsere Berufung und die Gott uns gestellt hat. Gott hat uns ja nicht berufen, um nun in all diesen verschiedenen Streitfragen immer die Wahrheit zu kennen, sondern wozu hat er uns berufen? Ne, Matthäus 28, der Missionsbefehl. Oder aber Gott zu ehren mit unserem Leben, ein Vorbild zu sein für unsere Nachbarschaft, für unsere Freunde. Das ist es, worum es Jesus zuerst geht. Das ist das oberste Ziel, ihn zu ehren mit unserem Leben. Nicht so wichtig ist, ob du die Antwort in der Corona-Frage hast. Aber wisst ihr, wenn wir jetzt nur noch über diese Streitthemen reden, dann fließt alle unsere Energie. Und wir haben gar nicht so viel Energie. Wir müssen arbeiten gehen und zur Schule gehen, da ist schon eine Menge Energie weg. Wir haben noch ein bisschen Energie über, um was Gutes zu tun für die Menschen in unserer Umgebung und um etwas Gutes zu denken gegenüber unserem Herrn. Und wenn wir das nun verpulvern in unsäglichen Diskussionen, das ist nicht der richtige Weg. Sondern dann müssen wir uns einfangen. Das heißt nicht, dass ein Christ nicht nachdenken soll. Aber wir müssen uns besinnen und wir müssen gucken, was ist denn tatsächlich jetzt für uns das Richtige. Das gilt übrigens für alle Bereiche. Das gilt genauso gut über Streitthemen, über die Musik im Gottesdienst oder über theologische Fragen, über die man sich den Kopf einhauen kann. Das gilt für so viele Dinge. Wir müssen immer wieder uns fokussieren auf das Eigentliche, auf das wahre Ziel. Und heute so auch in Erinnerung an diese gemeinsame Zeit mit Matthias Fiebig freue ich mich, dass wir das als Kirchen hier im Extertal in den letzten Jahren so gut geschafft haben, dass wir als Kirchen bei allen Unterschiedlichkeiten doch einen gemeinsamen Weg verfolgen konnten. Das ist einfach ein Wahnsinnsgeschenk und dadurch ist sehr viel Gutes entstanden. Und wie oft ist das leider anders? Dann hauen sich auch die Christen gegeneinander noch die Körper ein. Und das ist nicht Sinn der Sache, sondern wir sind gemeinsam in eine Richtung unterwegs. Und noch ein letzter Gedanke. Was uns verbindet und was bei uns zu so einer Formation führt, einer Schwarmformation, das ist die gemeinsame Hoffnung. Unsere Welt braucht Hoffnung. Die Welt sehnt sich danach. Menschen in unserer Umgebung brauchen Hoffnung. Es gibt so viel Entmutigendes, so viel Gefährliches, so viel Angstmachendes. Und jetzt ist es wichtig, dass wir tatsächlich als diese Hoffnungsträger auch in unserem Umfeld auftreten. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Wir sind nicht hoffnungsvoller als andere an sich, sondern es ist Christus, der in uns wirkt. Und unsere Hoffnung kommt daher, dass wir wissen, er hat die Welt in der Hand, er hat unsere Lebensumstände in der Hand, er hat auch so ein Virus in der Hand. Und unsere Hoffnung kommt daher, dass wir wissen, sein Reich wird kommen, auch wenn die Dunkelheiten dieser Welt überhand nehmen und wenn wir in schwierige politische Zeiten abdriften, so beziehen wir doch daraus unsere Kraft, dass am Ende Christus siegen wird. Und in dieser Kraft können wir handeln. Ich finde das so faszinierend, dass in den großen Zeiten der Kirchengeschichte und der Gemeinde, wo viel Gutes geschehen ist, das waren immer schwierige Zeiten. Aber dann haben sich Christen auf den Weg gemacht, um hoffnungsvoll diesem Elend etwas entgegenzusetzen. Zum Beispiel die Klöster im dunklen Mittelalter oder die Diakonie im 19. Jahrhundert, als die Situation der Arbeiter in unserem Land schwierig war, als es Cholera-Epidemien gab. Ich könnte euch so viele Beispiele nennen. Gerade dann, wenn es schwierig wird, setzen wir Christen auf Hoffnung. Ich habe mir für mal die Frage hier aufs Blatt Papier geschrieben, wenn Menschen in Angst sind, fragen sie dann insbesondere nach einem Christen und sagen, lass uns mal einen Christen holen, die sind so hoffnungsvoll. Ich befürchte, das ist nicht so. Sondern ich befürchte, dass wir manchmal an dieser Stelle den Schwarm an der falschen Stelle verlassen und sagen, es ist alles so übel und wir können nur noch Rückzugsgefechte führen und warten, bis der Herr dem am Ende macht. Das wissen wir doch gar nicht. Sondern wir können hoffnungsvoll mit unserem Gott in die Zukunft gehen und das lasst uns auch ausstrahlen. So viel zu diesem Schwarmverhalten heute Morgen. Jesus hat uns hier in Johannes 17 etwas mitgegeben, das möchte ich so an den Schluss stellen. Das ist das hohepriesterliche Gebet. Ich glaube, letzte Woche hat Matthias darüber gepredigt. Und im hohepriesterlichen Gebet sagt Jesus, wie wichtig ihm ist, dass wir das Schwarmverhalten an der richtigen Stelle einüben. Und er hat Folgendes gesagt im Gebet zu seinem Vater. Er hat gesagt, wie du, Vater, in mir bist und auch ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Was Jesus hier macht, ist, er stellt einen direkten Zusammenhang her zwischen der Einheit der Jünger und der Einheit von Christus und Gott. Oder aber anders gesagt, wenn die Welt uns sieht und sieht, wie wir miteinander umgehen, ob wir in Einheit miteinander verbunden sind, ob wir eine bestimmte Formation tatsächlich hinbekommen, wenn wir da draußen unterwegs sind, dann erkennt sie daran auch, dass das mit Gott wahr ist. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir uns zerstreiten und aufeinander rumhacken und uns verlieren in irgendwelche Einzelthemen, dann wird die Welt sagen, genauso wie der Rest der Welt auch, der kann nicht wahr sein mit ihrem Gott. Und das ist das, worum Jesus bittet. Er wusste, dass seine Gemeinde wahnsinnig bedroht ist, weil wir keine Fische sind, sondern Menschen. Und weil wir es mit Kräften zu tun haben, die immer Triebkräften, die uns wegdrücken von der Mitte von Christus. Aber er wollte, dass wir in dieser Formation bleiben. Und das ist auch die Botschaft an uns heute Morgen. Haltet die Formation in allen Veränderungen, politischer oder gesellschaftlicher Struktur. Wir können so und verschiedene Meinungen haben in unterschiedlicher Hinsicht. Aber in den wichtigsten Dingen sind wir verbunden durch diese starken Kräfte. Woran erkennt man uns als Gemeinde? Oder überhaupt christliche Gemeinde? Man erkennt sie an einer guten Formation. Und das wünschen wir uns als Gemeinde. Eine gute Formation. Dass die Leute in diese Gemeinde gucken und sagen, also diese Haufen, die gehören zusammen. Bei denen ist etwas anders. Wie die miteinander Gemeinschaft leben. Wie besonnen die auch mit Konfliktfeldern, mit gesellschaftlichen Fragen umgehen. Wie klug das ist, was die sagen. Das hat eine ganz andere Qualität als das, was Menschen vielleicht da draußen erleben. Also an unserer Formation für Christus. Und woran erkennen Sie uns noch? Das ist das Zweite, dass wir mit den Konfliktfeldern sauber umgehen. Und deswegen, das klingt jetzt ein bisschen bedrohlich, aber lasst es mich mal so sagen, wir wünschen es uns als Gemeindeleitung nicht, wenn andere wegen ihrer Ängste oder ihrer Überzeugungen, zum Beispiel in puncto Corona oder anderes, niedergemacht werden, abgekanzelt werden. Es geht nicht. Sondern wir müssen immer wieder zusammenkommen in solchen Konfliktfällen unter dem Kreuz. Und einander zuhören. Denn wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, wer soll es dann auf die Reihe bekommen? Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Und dieser Abendmahlstisch, der steht ja für diesen Tisch, an den wir wieder gemeinsam kommen. Und ich möchte dich dazu auch mal persönlich einladen. Vielleicht hat dich manches, was ich gesagt habe, gerade furchtbar aufgeregt. Und du denkst dir, warum sagt er nicht endlich mal was dazu, dass man das doch so kritisch sehen kann mit den Corona-Maßnahmen in diese oder in diese Richtung. Das könnte ich tun, das wäre ein Riesenfehler. Ich habe auch eine Überzeugung. Aber ich stehe hier nicht in meinem Namen oder in dem Namen irgendeiner menschlichen Überzeugung, sondern im Namen Jesu Christi. Und da ist es so, dass wir uns immer wieder demütig bewegen an den Tisch des Vaters und wissen, dass wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben. Und so wollen wir miteinander an diesen Tisch kommen. Und bevor wir das tun, hören wir noch ein Lied.